Wie es mit dem Weltklima weitergeht, entscheidet sich gerade in Brasilien. Aber nicht nur bei der Weltklimakonferenz in Belém, sondern mitten im Amazonas selbst. Denn da, durch den unberührten dichten Regenwald, führt eine staubige Schotterpiste. Die soll ausgebaut werden zur asphaltierten Schnellstraße. Und das hätte gewaltige Folgen. Davon erzählt uns heute Anne Herberg aus dem ARD-Studio in Rio de Janeiro.
Ja, wir waren auf einer der umstrittensten Straßen Brasiliens unterwegs und auch auf einer sehr abenteuerlichen Straße, nämlich der BR-319, die von Manaus mitten im Regenwald 900 Kilometer weiter in Richtung Süden führt.
Kann durch diese einzelne Straße das Weltklima endgültig kippen? Herzlich willkommen, hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Montag, der 10. November, Tag 1 der Klimakonferenz in Brasilien. Los geht's. Wir sind auf der BR-319 unterwegs.
Das ist im Grunde eine schnurgerade Linie, so eine rote Schneise, schnurgerade geht die da durch, weil die ja wirklich auch so lang durch wirklich teilweise unberührten Regenwald führt und davon wirklich eine riesige Strecke, 500 Kilometer, überhaupt nicht asphaltiert ist. Ist auch so ein bisschen für manche so ein bisschen eine Abenteuerstraße geworden. Wir waren da Gott sei Dank in der Trockenzeit unterwegs, weil in der Regenzeit kann man da gar nicht fahren. Dann verwandelt sich die ganze Straße nämlich in einen einzigen Schlamm- und Matschweg. In der Trockenzeit jetzt ist es dagegen eine Staubpiste gewesen. Und wir sind da in Staubwolken gehüllt worden, sind beinahe irgendwie noch mal eine Böschung runtergefahren, weil die Straße plötzlich 2 Meter weiter neben uns weiterging und wir die Brücke nicht gefunden haben. Und also es war ein Geschlittere und Gerumpele. Und da gibt es einen ganz berühmten Ort, wo es immer sehr, sehr schlammig wird. Und der heißt die Wildkatzenhöhle. Das heißt so, weil die Legende besagt, ich kann das nicht nachweisen, dass da die Motorradfahrer immer von Jaguaren überfallen werden, beziehungsweise ja, aufgefressen werden. So sagt es der Volksmund. Und wir sind dann mal angehalten auf der Straße, ausgestiegen und haben die Drohne hochfahren lassen. Und dieses Bild möchte ich euch einfach mal beschreiben, weil das zeigt, was diese Straße eigentlich ist. Man muss sich das so vorstellen, wenn man von oben drauf guckt. Man guckt auf einen nicht enden wollenden grünen Teppich von Regenwald bis zum Horizont. Wenn man da morgens zum Beispiel ist, dann kann man wirklich sehen, wie dieser Wald auch atmet. Dann steigt da Nebel auf, die Feuchtigkeit, und bildet so Wolken, die über diese Baumwipfel rauswachsen und dann nachmittags wieder abregnen. Die Geräuschkulisse ist auch Wahnsinn. Also es knackt, es raschelt, es krabbelt. Man hört ein Durcheinander aus Vogelgesängen. Die Luft ist stickig heiß. Also das ist ja wirklich ein Ort, an dem sich die Biodiversität der Welt sozusagen die Hände schüttelt. Also so viele Vögel, Pflanzen, Tierarten, Pilzarten wie dort gibt es ja, glaube ich, nirgends auf der Welt.
Und diese Straße, diese BR-319, die führt mitten durch unberührtes Land. Die muss ja auch irgendwo hinführen.
Diese Straße führt von Manaus nach Porto Velho. Manaus liegt im Herzen des Amazonas und hat sonst keine Landverbindung in den Süden von Brasilien. Also man kann nicht mit dem Auto von Manaus durchweg nach São Paulo fahren zum Beispiel.
Und das, obwohl da ja 2 Millionen Leute ungefähr leben, ne? Das ist ja richtig groß da.
Genau. Es gibt nur diese BR-319 und die führt eben runter nach Porto Velho. Das ist wiederum eine Stadt. Die liegt direkt am sogenannten Arco de Desmatamento, das heißt der Bogen der Abholzung. Das ist im Grunde eine Linie, die sich von Ost nach West am südlichen Rand des Amazonas langzieht, was so eine Art Frontier markiert. Dort ist im Grunde, sieht's aus, da ist überhaupt kein Regenwald mehr. Da sind nur Sojaplantagen und Rinderweiden und Städte. Und in diesem Arco de Desmatamento findet gerade 75% der Abholzung statt, über die wir immer reden, wenn wir uns um den Amazonas Sorgen machen. So, und die Straße steht jetzt senkrecht dazu. Und dort sind schon so Schneisen von der großen Straße in den Regenwald reingeschlagen worden. Wenn man mit der Drohne drauf schaut, sieht das aus wie so ein Fischgrätenmuster. Also das ist, ne, da ist praktisch die Haupt, wie sagt man?
Die Hauptschlagader.
Ja, oder die Wirbelsäule des Fisches. Das ist die BR 319. Von dort aus gehen dann so Gräten in den Regenwald. Das sind so Straßen. Und wir sind unterwegs gewesen, wo schon ganz viel Rinderweiden und Sojafelder sind. Und haben da in der Nähe eine Gemeinde besucht. Und über so eine Fischgrätenschneise sind wir in dieses Dorf gekommen, in diese Siedlung von dieser Gemeinde, die eigentlich total traditionell lebt. Und die früher überhaupt keinen Kontakt zu dieser Straße hatte, weil da nichts war. Die hatten nur einen Anschluss über den Fluss, der auf der anderen Seite liegt. Und zwischen dem Fluss und der Straße sind 40 Kilometer. Und diese 40 Kilometer sind jetzt erschlossen worden durch so eine Gräte, durch so eine Schneise. Und das hat sich wahnsinnig verändert.
Also, da gibt es mitten im Regenwald dieses Dorf, diese Gemeinde. Und durch eine Fischgräte, wie du sie nennst, so eine Abzweigung der BR 319, führt mittlerweile eine Straße zu den eigentlich sehr abgeschieden lebenden Menschen in diesem Dorf. Was hat sich dadurch für die Menschen da verändert?
Das waren Kleinbauern, die leben wirklich mit und von dem Wald, also von dem, was der Wald hergibt, von den Waldfrüchten, Acai-Beeren, von Paranüssen, von den Fischen, die sie dort fangen. Das ist wirklich eine ganz, ja, sag ich mal, eine harmonische Art und Weise, mit dem Wald zu leben. Der wird nicht abgeholzt, sondern sie haben da ihre Hütte drin, ernten ihre Feldfrüchte und leben davon. Und das ist total spannend gewesen, weil die uns natürlich auch, die kannten jede Frucht, wussten, was riecht wie, woraus kann man Parfum machen, was kann man essen, wo kann man ein Medikament draus machen. Und die haben gesagt, es kommen immer mehr Leute von außerhalb. Sie haben sich dadurch bedroht gefühlt. Sie haben gesagt, ihr Lebensraum verändert sich. Also beispielsweise standen wir mit Baldino, hieß er, Mota da Sousa, standen an so einem Fluss und er hat dann wirklich angefangen zu weinen. Also es war sehr, sehr bewegend. Er hat gesagt, ja, dieses Wasser hier, das war mal kristallklar. Ja. Wir haben von diesem Wasser gelebt. Aber heute versiegt eben das Wasser, weil so viel hier abgebrannt wird.
Bom, a água aqui é uma água que é muito cristalina, uma água muito boa.
Das geht auf den Wasserhaushalt unserer Flüsse. Das geht auf die Fische. Wir finden heute weniger Fische, weil auch illegal angefangen wird zu fischen. Aber vor allem kommen immer mehr Leute und holzen ab. Und es kommen immer mehr Leute und reißen sich illegalerweise Ländereien unter den Nagel, auf die sie über eigentlich gar keinen Zugriff haben. Das nennt man Landraub. Also dann kommt jemand und sagt, schöne Parzelle da, will ich kaufen? Dann sagt man, nein, möchte ich nicht und dann wird gedroht.
Já, fui ameaçado aqui, já, diretamente. Aqui já teve cidadão que teve aqui.
Und genau das ist, weil die noch passiert. Er wurde mit der Waffe bedroht, er hat sein Land behalten können, es ist dann was dazwischen gekommen, die sind dann abgehauen. Aber er erzählt uns wirklich, wie die um 3 Uhr morgens da jemand auf ihn gewartet hat mit der Pistole, weil er Widerstand leistet, weil er so eine Stimme ist, die sagt, das ist eine Zerstörung.
Diese Zerstörung, diese Abholzung des Regenwaldes, die immer näher rückt. Wie ist das rund um dieses Dorf, wo du warst?
Das war wirklich eine apokalyptische Landschaft. Also die Erde war schwarz verbrannt. Urwaldriesen, also so riesige Kastanienbäume, lagen gefällt am Boden oder verbrannt am Boden. Das ist hochgradig illegal. Das darf man nicht, solche Bäume fällen. Die werden 80 Meter hoch. Das sind wirklich diese Urwaldriesen. Und es haben sich da noch so Flammen an manchen Stämmen hochgefressen. Es dampfte, es war heiß. Also dieses schöne Grün, was einen dann irgendwie auch so ein bisschen erfrischt, weil es Schatten spendet, weil da Feuchtigkeit ist, wich wirklich so einer, ja, so einer Savannenlandschaft mit abgebrannten Bäumen, mit eingeschlagenen Schneisen. Da wurden dann schon Zäune reingerammt, da hörte man auch keine Tiergeräusche mehr, da sah man dann auch schon Rinderweiden, da war dann plötzlich ein Gatter von irgendeiner Fazenda. So, also die Landschaft hat sich da schon brutalst verändert. Also da sieht man dann eben, was das Problem dieser Straße auch ist. Die könnte nämlich ziemlich gefährlich werden für den Amazonas-Regenwald. Diese BR 319 führt sozusagen von einem Gebiet, wo totale Zerstörung schon ist, bis ins Herz des Amazonas, wo dieser wunderbare Regenwald ist. Und das macht diese Straße zu einem sehr umstrittenen Projekt. Denn ich habe es ja erzählt, sie ist jetzt einem Großteil noch nicht asphaltiert. Und das soll sich aber ändern. Und die große Sorge ist, was ändert sich dann noch, wenn diese Straße asphaltiert ist? Weil dieses Nicht-Asphaltiert-Sein und dieses Abenteuerliche von dieser Straße macht halt, dass da im Grunde nur sehr wenig Leute langfahren. Und das beschützt aber eben diesen tollen, naturbelassenen Regenwald, der rund um diese Straße steht oder durch den eben diese Straße führt. Und das macht diese Straße ja auch so besonders und so umstritten. Weil man sagt, so, wenn das jetzt asphaltiert ist, dann kommen die, die da unten schon die Sojaweiden haben, nach da oben hin und holzen da vielleicht noch mehr ab. Die Leute kommen, die Leute wollen Land, die Leute roden, die Leute stellen da ihr Häuschen und ihr Rindvieh drauf und dann ist das die Vorhut. Danach kommen andere, sagen, oh, da ist das Land jetzt interessant, damit kann man spekulieren, das wird wahrscheinlich in Zukunft teurer. Dann werden die armen Leute wieder vom Land runtergeschmissen, dann werden aus den kleinen Parzellen größere Parzellen und irgendwann wird aus der Rinderweide ein Sojafeld. Und so ist so ein bisschen der Kreislauf, den man an anderen Orten des Amazonas, gerade in diesem Abholzungsbogen, eben schon beobachten konnte.
Das heißt, um es mal zusammenzufassen, bessere, größere Straßen bedeuten mehr Abholzung und mehr Landklau dann ja auch am Ende. Also das ist schlecht sozusagen für die Region. Warum soll denn aber diese Straße trotzdem saniert werden?
Naja, für die einen ist diese Straße halt irgendwie so das Vorzeigeprojekt, was den Amazonas in die Zukunft führen soll, weil sie eben diese Millionenmetropole Manaus mit dem Süden verbindet, weil sie sagen, so, dann haben wir nicht mehr nur den Fluss oder das Flugzeug als Transportweg, sondern dann ist diese Straße wirklich ein ganz, ganz wichtiger Transportweg für uns. Und dann können auch die Leute, die an der Straße leben, haben dann besseren Zugang zu Krankenhäusern, besseren Zugang, Lebensmittel zu kaufen. Alle, die an dieser Straße leben, sind natürlich komplett dafür, dass diese Straße asphaltiert wird.
Ist denn die Straße überhaupt in ganz Brasilien auch ein Thema? Wird die politisch vielleicht auch benutzt?
Die ist immer ein Thema, besonders vor Wahlen. Natürlich besonders von den Politikern, die in den Amazonasstaaten was zu sagen haben. Aber sie ist mittlerweile eben, also sie war unter Bolsonaro ein großes Thema, der versprochen hat, sie zu asphaltieren. Und sie ist jetzt auch unter der Lula-Regierung ein Thema. Denn Lula hat jetzt auch versprochen, dass diese Straße ausgebaut wird.
BR-319.
Lula ist ja der Gastgeber der Klimakonferenz und der Klimapräsident so ein bisschen von Brasilien. Und er hat gesagt, nee, wir machen das, wir werden aber irgendwie da uns Möglichkeiten finden, dass das eben dann nicht zur Zerstörung führt. Aber das ist halt jetzt schon auch für Umweltschützer krass gewesen, dass sie gesagt haben, okay, jetzt kommt sogar die Lula-Regierung und sagt, wir müssen diese Straße ausbauen. Und sie wittern da halt auch ökonomische Interessen dahinter.
Gibt es irgendwelche Regularien oder kann Lula einfach da handeln, wie er möchte?
Also das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil einmal eine Ankündigung allein, wir machen das, weckt schon Erwartungen. Und das setzt schon mal eine Horde von Menschen in Bewegung, die dann dort sich schon mal ihre Pfründe sicher wollen. Auf der anderen Seite die praktische Umsetzung. Natürlich gibt es da Gesetze, da müssen Umweltprüfungen gemacht werden. Bei den Umweltprüfungen beispielsweise gab es gerade im Kongress ein Gesetz, das nennen Aktivisten und Indigene das Paket der Zerstörung, weil es nämlich darum geht, dass der Prozess der Umweltlizenzierung sehr viel mehr vereinfacht werden soll. Also Kritiker sagen, im Grunde können sich die Leute ihre Lizenz selber ausstellen online und da muss gar nicht mehr groß was passieren. Und das gilt umso mehr für strategische Projekte und so eine Straße ist ja ein strategisches Infrastrukturprojekt. Es gab riesige Proteste gegen dieses Gesetz. Dieses Gesetz wurde natürlich von der großen Agrarfraktion im Kongress auch unterstützt. Lula hat da ja keine eigene Mehrheit. Und er hat dann so ein bisschen herumlaviert und hat gesagt, ja, okay, das Gesetz kommt durch, aber es gibt die und die Paragraphen, da lege ich ein Veto ein. Das heißt, das Ganze muss jetzt noch ein paar Runden mehr in der politischen Parlamentsbürokratie drehen. Aber es ist natürlich eine Bedrohung, weil wenn diese ganze Lizenzierung vereinfachen würde, wäre es auch ein einfacher Schritt, diese Straße dann tatsächlich durchzukriegen. Aber trotzdem, allein die Ankündigung weckt schon Erwartungen. Und das konnten wir beispielsweise sehen, als wir in dieser Schneise unterwegs waren und da mit den Kleinbauern, mit den Siedlern gesprochen haben.
Es ist ja irgendwie klar, Brandrodung und Abholzung ist nicht gut, wenn da Amazonas-Regenwald zerstört wird. Aber kann man denn sagen, was die Sanierung der BR-319 für Auswirkungen auf das ganze Ökosystem Amazonas hätte? Du hast ja während deiner Recherche auch mit WissenschaftlerInnen gesprochen.
Ja, also wir haben ganz speziell mit Wissenschaftlern gesprochen in Manaus vom Amazonas-Institut dort, Nationales Institut für Amazonas-Forschung. Die arbeiten seit Jahren dazu und der Lukas Ferranci, mit dem wir gesprochen haben, der war auch ganz oft schon auf der BR selber unterwegs. Der wurde auch schon bedroht für seine Arbeiten, weil er halt wirklich auch ganz klare Worte findet.
Esse é um dos grandes blocos de floresta que protegem a Amazônia.
Also er hat zum Beispiel gesagt, dass es das letzte große Waldgebiet ist, das das Amazonasgebiet schützt, also wirklich das Herz des Amazonasgebietes schützt. Und wenn man das eben weiter abholzt, dann brechen sogenannte Ökosystemdienstleistungen zusammen. Was sind Ökosystemdienstleistungen?
Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe.
Das hat er schön erklärt.
São os rios voadores por conta do desmatamento nessa região da BR-319, que é onde basicamente a evapotranspiração da floresta.
In diesen Gebieten, ich hatte ja vorher von diesen Wolken, Nebel erzählt, der da aus dem Wald aufsteigt. Und das ist ganz wichtig. Das ist eine Ökosystemdienstleistung, weil da bilden sich dann aus diesem Wasser, was verdunstet aus diesem Regenwald, sogenannte fliegende Flüsse. Und die bringen Wasser vom Amazonas in den restlichen Subkontinent, also in Richtung Süden. Und was liegt im Süden? Die großen Städte, Rio hier, hallo, São Paulo. Und vor allem die großen landwirtschaftlichen Nutzflächen, der Wirtschaftsmotor nicht nur Brasiliens, sondern auch Paraguays und Argentiniens. Und für uns zentral wichtig, weil das sind die großen Nahrungsmittelproduzenten, von denen wir auch unglaublich viele Nahrungsmittel importieren.
Das heißt, der Regen, der bei euch fällt, kommt aus dem Amazonas. Das sind die Flüsse aus dem, oder das Wasser aus dem Amazonas, dieser Nebel sozusagen.
Ganz genau. Dieses Wasser wird dort generiert und wenn das eben unterbrochen wird, dann regnet es weniger. Und das haben wir in den letzten Jahren tatsächlich auch schon erlebt. Also da kommen natürlich viele Faktoren zusammen, aber die Dürre, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, war wirklich schon sehr besonders. Und diese Dürreperioden, sagen Wissenschaftler, die häufen sich eben.
Brasilien leidet unter der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten. Selbst große Flüsse im Amazonasgebiet führen kaum noch Wasser.
Die Menschen am Amazonasfluss sind entsetzt. Ihre kleinen Boote treiben über tausende tote Fische. Je trockener es wird, desto mehr Fische sterben und desto prekärer wird die Situation.
Die Trockenheit begünstigt dazu Waldbrände. Das Problem ist oft hausgemacht. Brandrodung und Abholzung des Regenwaldes beschleunigen den Klimawandel.
Und sie sagen auch, das hat der Lukas Ferranci kalkuliert mit einem Kollegen von ihm, durch diese Straße könnten mehr als 5 Millionen Hektar Wald bis 2050 abgeholzt werden. Ich möchte es mal einordnen, diese Größe. Das entspricht etwa der Fläche Kroatiens.
Kroatien habe ich gerade noch mal auf der Karte gesehen. Das ist ja ungefähr so groß wie Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zusammen, ne?
Genau. Also das muss man sich vorstellen. Also für ihn muss diese Straße einfach geschlossen werden, weil sie eben den Regenwald an jenen Kipppunkt bringen würde, den endgültig in eine Savanne verwandelt.
Der Regenwald am Amazonas ist eines der größten Ökosysteme der Welt und ein gewaltiger Speicher für das klimaschädliche CO2, ist also gut fürs Klima. Gleichzeitig aber setzt die Erderwärmung diesem gigantischen Wald so zu, dass er seine lebensrettenden Aufgaben kaum noch erfüllen kann.
Die meisten Wissenschaftler glauben ja, dass so ein Kipppunkt erreicht wird, wenn 20% des Waldes vernichtet wird. Und heute sind wir schon bei etwa 17-18%.
Tropenbäume brauchen Wasser, um selbst Feuchtigkeit in die Atmosphäre abzugeben. Damit kühlen sie die Umwelt und sie produzieren Regen. Weniger Wald bedeutet weniger Regen. Weniger Regen, mehr Dürre und Hitze und mehr Bäume werden vertrocknen.
Wenn der Amazonas wirklich in eine Savanne kippen würde, dann verliert er seine zweite Ökodienstleistung, nämlich das CO2 aus der Luft hinauszufiltern, sondern er wird selber zum Problem fürs Klima. Weil er verwandelt sich die Böden, die jetzt irgendwie mit einer Humusschicht bedeckt sind, die verwandeln sich dann praktisch in eine Wüste und dann dampft aus dem Amazonas selber Treibhausgase in die Atmosphäre. Und das kann man schon jetzt beobachten an den Orten im Amazonas, wo am meisten abgebrannt wird. Aber was ich dann noch mal spannend fand in diesem Gespräch mit Lucas Ferranci, der brachte noch einen anderen Punkt an.
E quando a gente fala de uma floresta, de um bloco de floresta tão biodiverso, a gente precisa lembrar que dentro dessa biodiversidade...
Der sagt, Vorsicht, wir öffnen hier auch ein Gebiet, das extrem biodivers ist, aber Biodiversität bedeutet auch, dort gibt es unglaublich viel Viren und Bakterien und Krankheitserreger, die wir noch gar nicht kennen. Und sie haben tatsächlich Studien dazu durchgeführt und sagen, wir haben rausgekriegt, da sind Erreger, die sind hochtoxisch, antibiotikaresistent, hochviolent und können vor allem halt auf Menschen überspringen. Er sagt ganz klar, wenn dieser unberührte Wald, wenn da mehr eingedrungen wird, dann schlägt der Wald zurück sozusagen. Dann schenkt er uns nämlich eine ganze Menge an neuen Pandemien. Und er sagte dann wörtlich, die Öffnung der BR wäre wie ein globaler Bioterroranschlag.
Há um grande atentado bioterrorista global.
Das hat das auch nochmal so anschaulich gemacht, wie komplex die Situation ist und wie vielschichtig, was da alles zusammenhängt mit dieser möglichen Abholzung, die er ja befürchtet durch den Ausbau der Straße.
Jetzt tut sich aber in mir eine große Frage auf, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, Brasiliens Präsident Lula da Silva, als dieser Klimapräsident, ja, jetzt hat er die COP30 nach Brasilien geholt, also die Klimakonferenz. Wie kann es denn sein, dass er trotzdem für die Sanierung von dieser ebenso wichtigen Straße, dass er die vorantreibt?
Naja, er ist halt auch ein Politiker und er hat auch einen großen Druck, dem er selber standhalten muss, mit dem er verhandeln muss. Brasilien ist halt auch eine Demokratie und der Kongress wird ganz klar von Fraktionen dominiert, die der Agrarlobby sehr, sehr nahestehen. Das ist der wichtigste Wirtschaftszweig Brasiliens. Das heißt, die haben großen Einfluss. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist Lula selber auch ein Präsident, der aus einer Tradition kommt. Er ist ja Gewerkschaftsführer lang gewesen. Er ist jemand, der aus einer sehr armen Region kommt und der auch immer dieses Thema Armutsbekämpfung und soziale Entwicklung auf seine Agenda ganz groß schreibt. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt immer für ihn gewesen, der Kampf gegen Armut, die am Amazonas sehr groß ist. Und diese Straße ist für ihn natürlich auch wichtig, gerade vor den Wahlen. Das ist ja auch immer ein Faktor, weil wenn man dort unterwegs ist, fast alle wollen diese Straße, weil sie einfach das Leben der Leute dann vereinfacht. Also man kann dann mit dem Auto halt nach Manaus fahren. Was soll da das Problem sein?
Ja, dagegen stehen ja dann die wichtigen Stimmen von Klimawissenschaftlern wie Lucas Ferranci. Haben wir ja gerade gehört, der klar vor einem Ausbau warnt. Hat das für Präsident Lula kein Gewicht?
Also Lula hört auf jeden Fall aus Stimmen aus der Wissenschaft. Das tut er. Er ist ja nicht ein Klimaleugner, wie das Bolsonaro war und der plötzlich alle wichtigen Wissenschaftler aus den wichtigsten brasilianischen Institutionen entlassen hat. Das hat sich wieder ganz stark geändert unter der Lula-Regierung. Wir haben ja auch mit Leuten beispielsweise von der IBAMA gesprochen. Das ist die Umweltbehörde hier in Brasilien. Die haben gesagt, wir haben zum ersten Mal wirklich einen ordentlichen Haushalt, mit dem wir arbeiten können. Wir können unsere Kontrollen hochfahren. Uns fehlt immer noch Personal für dieses riesige Gebiet. Aber wir können uns zum ersten Mal wirklich nicht über Geld beschweren. Und natürlich auch, wenn wir mit Wissenschaftlern sprechen, sagen die, klar, natürlich kennt Lula die Zahlen. Und Lula hat ja auch versprochen, dass er die illegale Abholzung stoppt. Er hat ja das Thema tatsächlich am Wahlabend noch, damals als er angetreten ist, 2022 wurde er gewählt, 2023 ist er dann angetreten, hat er ja wirklich sich auch eingesetzt für den Amazonas und hat auch gesagt, wir wollen bis 2030 die illegale Abholzung stoppen. Er weiß natürlich auch, dass das ein Thema ist, wo Brasilien sich geopolitisch positionieren kann, wo Brasilien wirklich auch eine Führungsrolle in der Welt, auf der Weltbühne einnehmen kann. Jetzt gibt es ein neues Projekt, das er einbringt bei dieser COP. Das heißt, Vorsicht, Stolpername, Tropical Forests Forever Fonds, also der tropische Regenwald für immer Fonds heißt dieser Fonds, der im Grunde sagt, so, jetzt zahlt mal ihr alle Industriestaaten Gelder ein, das läuft über die Weltbank Und dann wird Waldschutz belohnt und Waldzerstörung mit Strafen belegt. Das ist im Grunde das Konzept. Das muss man natürlich noch weiter ausarbeiten. Das wird aber jetzt bei der Klimakonferenz vorgestellt. Und das ist eins der wenigen großen Finanzierungsprojekte, die da eingebracht werden jetzt bei dieser COP. Also er prescht da schon vor und er kann ja auch die Zahlen vorlegen. Die Abholzungsraten sind unter ihm wieder ganz stark zurückgegangen, mit allerdings einer Einschränkung. Die Waldbrände haben zugenommen, die Brandrodungen haben zugenommen und auch das hat sehr viel Wald vernichtet. Aber von der Abholzung her gesehen sind seine Zahlen sehr, sehr positiv und das hat auch damit zu tun, dass es mehr Kontrollen gibt.
Also um das nochmal ganz klar runterzubrechen, Lula macht was für den Klimaschutz, aber trotzdem ist er ja für den Ausbau der BR-319 auch deshalb, weil er was gegen Armut in der Region tun will. Das klingt nach einer extrem komplizierten Kiste. Welche Lösung kann es da geben?
Da gibt es völlig unterschiedliche Meinungen dazu. Das ist ja genau der Konflikt. Also der Lukas sagt, diese Straße muss komplett dicht gemacht werden und alle, die da irgendwie schon in den Gebieten wohnen, wo jetzt schon die Zerstörung losgeht, die müssen umgesiedelt werden. Das ist ziemlich unrealistisch. Die Befürworter sagen, die Straße soll einfach gebaut werden, da passiert schon nichts. Auch das ist ziemlich unrealistisch. Jetzt gibt es einen dritten Vorschlag, der irgendwie so eine Kompromisslösung sein soll. Und der kommt tatsächlich aus der Lula-Regierung. Und der wird jetzt auch unterstützt von seiner Umweltministerin Marina Silva, die ja wirklich international eine total renommierte Person ist. Sie kommt ja selber aus dem Amazonasgebiet. Also sie ist eigentlich the brain hinter diesem ganzen, hinter dieser Reduzierung von Abholzungsraten. Und sie kennt sich da wirklich aus. Und die sagen, wir machen da jetzt ein Projekt und das nennen wir übersetzt Parkstraße. Also die Idee ist, okay, diese Straße wird asphaltiert, die soll dann auch Touristen anlocken, im Sinne so, toll, fahrt doch mal.
Touristenattraktion Straße,
ja gut, aber fahrt doch mal auf eurem Roadtrip jetzt durch unberührten Regenwald. Mhm. Aber wir errichten dort im Abstand von, sag ich mal, 50 Kilometer Kontrollposten. Wir haben ja sowieso unsere ganze Satellitenüberwachung. Wir setzen unsere gesamten Umweltkontrollbehördenapparat ein, um zu überwachen, dass eben dann keine weiteren Fischgräten da reingeschlagen werden, dass eben dann nicht da weiter Landraub betrieben wird und dass auch wirklich die Schutzgebiete, die dort auch schon bestehen, vor allem ganz viele indigene Schutzgebiete, aber auch Nationalparks etc., dass die eben beschützt werden und nicht angegriffen werden, dass da keine Invasores, keine Eindringlinge, wie man hier sagt, reinkommen und das dann anfangen zu zerstören. Das ist sozusagen jetzt der Plan, den die einen utopisch nennen und von dem dann aber die totalen Befürworter auch wieder genervt sind, weil sie sagen, wir wollen doch hier keine Parkstraße haben, wir wollen hier eine normale Straße haben, wir wollen ja auch eine ordentliche Tankstelle stehen haben und außerdem, wieso sollen wir umgesiedelt werden? Wir leben doch hier schon. Also die Straße existiert doch eigentlich schon. Es geht doch nur um eine bessere Qualität.
Wie schätzt du es ein? Wie geht's weiter mit der BR-319? Was wird mit ihr passieren?
Ich glaube, sie wird Stück für Stück weiter asphaltiert. Ich glaube aber nicht, dass es eine große Hauruck-Aktion gibt, diese Straße zu asphaltieren. Das ist zu teuer, das kriegt man nicht umgesetzt. Das wird auch nicht mehr in Lulas Präsidentschaft passieren. Aber ich glaube, es wird Stück für Stück asphaltiert. Es wird dann irgendwo angefangen, das auch besser zu kontrollieren. Aber ob das dann halt weitergeführt wird, das hängt dann halt von der nächsten Regierung ab. Und wenn da dann jetzt wieder jemand kommt, der das halt nicht so wichtig nimmt, dann werden da halt wieder die Gelder gekürzt und dann war es das mit der Kontrolle. Das ist leider meine nicht komplett optimistische Einschätzung der Situation.
Also Anne, das klingt schon recht kompliziert und auch ganz schön verzwickt.
Es gibt natürlich immer auch, und das ist ja das Schöne und das Vielseitige, wenn man da auch unterwegs ist, wir reden jetzt so viel über so negative Beispiele, aber ich kenne halt auch positive und hoffnungsmachende Erfahrungen oder Beispiele, die wir da am Amazonas treffen. Zum Beispiel weiter unterhalb eben an der Straße, gerade schon im Arco de Deforestamento, also in diesem Abholzungsbogen. Mhm. Da gibt es dann sozusagen ein paar grüne Oasen, das sind nämlich indigene Territorien, wo tatsächlich der Wald noch steht. Das sind ja die größten Waldschützer überhaupt. Und die haben Projekte mit dem Wald zu leben, die mittlerweile tatsächlich auch wirtschaftlich sind. Also da gibt es zum Beispiel ein Projekt, wo eine indigene Gemeinschaft Bio-Kaffee anbaut. Sie bekommen allerdings auch internationale Unterstützung. Da gibt es auch deutsche Gelder mit drin. Die arbeiten aber mittlerweile mit einem großen Kaffee-Label in Brasilien zusammen. Mit einem Kaffee-Label, von dem ich hier in Rio im Supermarkt den Kaffee kaufen kann. Also das ist ein Kreislauf, das kann funktionieren. Oder andere Beispiele. Es gibt hier auch eine Kosmetikfirma, die ganz viel mit traditionellen Gemeinschaften zusammenarbeitet und von denen dann genau diese Duftstoffe einkauft für ihre Parfums. Und diese traditionell lebenden Gemeinden, die kennen das ja alles. Und dann zerreiben die dir eine Ameise zwischen der Hand und dann riecht das plötzlich nach Zitronengras. Und dann reißen die eine Rinde vom Baum und dann schmeckt das wie Knoblauch. Es ist ein Schatz, dieser Regenwald. Und diesen Schatz wirtschaftlich nutzbar zu machen, das geht. Das nennt man Bioökonomie. Das ist auch ein großes Projekt und wird ein großes Projekt bei dieser COP sein. Aber das können diese Gemeinden halt nicht alleine. Das kann auch Brasilien nicht alleine. Da müssen sich internationale Handelswege anpassen. Da müssen wir als Konsumenten auch sagen, okay, ich kaufe das dann auch. Vielleicht ist es ein bisschen teurer. Und das muss irgendwie eingewerkelt werden in so einen Kreislauf. Und diese Zusammenarbeit, wenn sie funktioniert, dann lohnt die sich. Und diese Gemeinschaft kann davon leben, von diesem Kaffee.
Die Weltgemeinschaft trifft sich seit dieser Woche in Belém bei der UN-Klimakonferenz, der COP30. Jetzt mal ernsthaft, glaubst du, dass da am Ende wirklich was rumkommt, was dem Amazonas hilft und den Regenwald auch langfristig schützen kann? Geht da was?
Es ist ja eine Klimakonferenz unter schwierigem Stern, sage ich mal. Es reisen ja viele Staatschefs auch gar nicht an und da muss man mal gucken, was tatsächlich dabei rauskommt. Ich glaube, Brasilien pusht halt gerade auf diesen Waldfonds, den neuen, den sie auflegen, der wirklich die Weltgemeinschaft dazu bewegen will, Geld zu zahlen, um diese Wälder zu schützen, die so eine wichtige Rolle haben für unser Weltklima. Es gibt aber auch die Landwirte selber in Brasilien, die merken so, wenn es halt nicht mehr regnet, dann haben wir auch ein Problem. Also es gibt da schon Stimmen und auch Movements aus der Wirtschaft zu sagen, so, wie können wir eben da auch was dazu beitragen. Die Leute aus dem Amazonas sagen so, das ist unsere Chance, wir wollen mit am Tisch sitzen, wir wollen unsere Stimme erheben. Wir sind die Leute, die hier leben und wissen, was es für Lösungen gibt und was es für Lösungen braucht. Diese Lösungen müssen uns mit einschließen, die dürfen nicht von oben nach unten kommen, sondern ihr müsst auf uns hören. Wir leben hier mit diesem Wald. Wir wissen, was es braucht.
Anne, das war unglaublich spannend. Vielen Dank für die Einblicke und ganz, ganz liebe Grüße nach Brasilien.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Anne Herberg aus dem ARD-Studio in Rio de Janeiro war auf der BR-319 im brasilianischen Regenwald unterwegs. Sie hat uns erzählt, wie sich an einer einzigen Straße das große Dilemma mit dem Weltklima zeigt. Anne hat dazu auch ein Radio-Feature gemacht. Das findet ihr, genau wie alle 11KM-Folgen, in der ARD-Audiothek. Und den Link dazu, den packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und alles, was bei der COP30 ab heute passiert, erfahrt ihr jederzeit auf tagesschau.de. Morgen geht's bei 11KM nicht mehr um eine Straße, sondern um Pferde. Denn im Reitsport sind immer wieder Verstöße gegen den Tierschutz zu beobachten. Bei Profis und Amateuren. Wer schützt die Pferde, die nicht selbst schreien können? Und wie funktioniert dieses System Reitsport zwischen Lieben und Quälen? Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Ruth Maria Ostermann, Hanna Brünjes und Marie-Noelle Zwieler. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Beim Klimaschutz wird gerade vieles geprüft und in Frage gestellt. Die Bundesregierung zum Beispiel prüft, wie viel Förderung brauchen eigentlich Wärmepumpen? Könnte man die Vergütung für private Solaranlagen auch komplett streichen? Und was ist mit dem in Brüssel beschlossenen Aus für neue Benzin- und Dieselautos? Wird das doch wieder gekippt? Im ARD-Klima-Update erfahrt ihr, was sich hinter den aktuellen Debatten verbirgt. Ihr bekommt Recherchen von ARD-ReporterInnen aus Deutschland und der Welt, neue Einblicke und innovative Lösungen mit fundierten wissenschaftlichen Analysen. Der Podcast richtet dabei immer auch den Blick nach vorn und nimmt euch mit vom Problem zur Perspektive. Das ARD-Klima-Update gibt es jeden zweiten Mittwoch neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.